utopisches Unterfangen. Es wird sich niemals eine Mehrheit dafür finden, dass man enteignet. Und das ist passiert.
Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Ich bin Marilena. Schön, dass ihr heute dabei seid. Es ist gerade mal ein Monat im neuen Jahr um und schon hat man das Gefühl, die Welt geht noch mehr den Bach runter. Ich sag nur ein Wort, Trump oder vielleicht noch eins, Grönland, Klimaverträge, Kriege. Es fühlt sich auf jeden Fall irgendwie alles so gar nicht nach Aufbruchsstimmung im positiven Sinne an. Und irgendwie war das mal anders, bei mir zumindest. Ich weiß noch, vor ein paar Jahren, da war ich irgendwie total in so einer Utopiefieber. Und es hat sich irgendwie alles darum gedreht, wie ich die Welt zumindest ein klitzekleines bisschen besser machen kann. Ich wollte mich engagieren, hätte sogar beinahe ein Kollektiv mit Freunden gegründet, Zukunftskunst. Und irgendwie erscheint mir das alles wahnsinnig lange her. Und seit so ein paar Jahren habe ich das Gefühl schon, ich bin total utopiemüde. Und nicht, weil mir das Ganze nicht mehr wichtig wäre, im Gegenteil, sondern ich glaube eher, weil mir so ein bisschen die Hoffnung abhanden gekommen ist. Und vielleicht kennt ihr das Gefühl auch so ein bisschen. Und trotzdem möchte man die Hoffnung ja nicht ganz aufgeben. Und Utopien sind ja vom Namen her, wenn man sich das mal anschaut, eigentlich ja auch Nichtorte, also eigentlich unerreichbar. Und deswegen habe ich mich gefragt, vielleicht brauchen wir die ja auch eigentlich gar nicht in so einem großen Maßstab. Vielleicht brauchen wir eher kleine, reale Utopien. Und genau darüber denke ich heute laut nach, und zwar mit Thomas Lehnen. Thomas ist Dozent an der Universität der Künste in Berlin, wo er zum Beispiel Seminare zu politischen und sozialen Konflikten gibt. Und er arbeitet als Prozessgestalter, Künstler, Mediator, ist auf jeden Fall ein sehr umtriebiger Mensch. Und er ist ein langjähriger Sinneswandel-Podcast-Hörer. Und er ist auch der erste Hörer, der offiziell in diesem Format zu Gast ist, was mich ehrlich gesagt sehr freut. Hallo Thomas, herzlich willkommen. Schön, dass du heute hier zu Gast bist.
Hallo Marilena.
Ich muss dir das Konzept hier von Laut Gedacht ja gar nicht erklären. Als Podcast-Hörer kennst du ja den Ablauf von Laut Gedacht und weißt, dass ich eine kleine Überraschung mitgebracht habe. Ich habe natürlich sehr lange überlegt, was es sein könnte, was ich dir als Überraschung mitbringe. Und das ist mir gar nicht so leicht gefallen, weil wir beide kennen uns im Prinzip noch nicht so wahnsinnig gut. Das heißt, ich weiß nicht viel von dir. Und beim Begriff Utopie ist mir jetzt auch nicht sofort die große Eingebung gekommen, was ich mitbringen könnte. Aber ich würde ja nicht mit leeren Händen kommen, denn eine Sache weiß ich ziemlich sicher von dir, dass du nicht aus Hamburg bist. Richtig?
Ja.
Sehr gut, du nickst. Und deswegen Hamburgerinnen und oder Nicht-Hamburgerinnen und Hamburger, die freuen sich meistens über eine Sache. Und ich hoffe, du freust dich auch darüber. Ich drücke sie dir einfach mal in die Hand. Du darfst es auspacken.
Ist es was zum Essen?
Schau rein.
Was Hamburg-typisch ist.
Es ist kein Rollmops.
Etwas Süßes zum Knabbern. Das nennt man Franzbrötchen?
Korrekt, ein Franzbrötchen. Okay. Und jetzt wird's cringe, Vorsicht. Ich hoffe, es schmeckt utopisch gut.
Ja, ich kann es mir auf jeden Fall jetzt schon vorstellen, da reinzubeißen. Und ich freue mich auch, dann nachher noch davon zu essen.
Sehr schön.
Cool, vielen Dank.
Alright, dann haben wir den ersten Punkt hier schon abgehakt, im positiven Sinne. Und genau, wir wollen heute über Utopien sprechen. Warum wir das tun, das wird sich, glaube ich, im Laufe des Gesprächs noch ein bisschen erklären. Aber genau, ich würde gleich von drei runterzählen. Und wir sagen dann beide das Wort oder ein Wort, was uns spontan dazu einfällt, zu Utopie. Bist du bereit, Thomas?
Ich bin bereit.
Sehr gut, okay. 3, 2, 1, Delulu.
Jetzt geht's los.
Okay. Also, was hast du gesagt?
Jetzt geht's los.
Okay, spannend. Okay, damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich dachte, du sagst was ganz anderes. Hast du mein Wort verstanden?
Delulu?
Ja. Hast du es schon mal gehört?
Nein.
What? Okay. Soll ich anfangen?
Sehr gerne.
Okay, also Delulu ist ich würde sagen, so in meiner Bubble ungefähr so 2022, 2023 zum ersten Mal aufgetaucht auf Insta und TikTok
Und das ist so ein bisschen eher ein, also so eine Gen-Z-Aussage, wenn man sagt, oh mein Gott, das ist so, du bist so delulu. Es kommt, also leitet sich ab aus dem englischen Wort delusional, also für wahnhaft. Und so wie ich es verstanden habe, verwenden das Menschen, die noch einen Ticken jünger sind als ich meistens, dafür, wenn sie sagen, oh mein Gott, das ist irgendwie so ein bisschen, du bist verrückt, das ist out of the world, das ist nicht realistisch. Also es ist quasi utopisch. Und ich finde das irgendwie total spannend. Ich habe da nochmal nachgeguckt, tatsächlich kommt das so ein bisschen eigentlich schon von noch früher, von so 2013, 14 aus der K-Pop-Welt. Und da wird das eben so für sowas Fantastisches, Fantasiehaftes irgendwie genutzt und ist dann so eben in den Mainstream gekommen durch TikTok. Und jetzt ist es irgendwie so im allgemeinen Sprachgebrauch, zumindest von vielen Menschen. Wobei ich sagen muss, ich benutze das Wort jetzt auch nicht so häufig. Und ich finde es interessant, weil man kann es einerseits so ein bisschen negativ deuten und sagen irgendwie, oh, das ist Delulu, das ist unrealistisch, das ist, also was erzählst du für einen Quatsch? Auf der anderen Seite kann man es aber auch positiv deuten, indem man es so ein bisschen eher sieht als, die Welt ist von Krisen geprägt und Delulu ist wie so eine Fantasiewelt, in die man sich irgendwie beamt und sagt so, okay, das ist Delulu, aber wie cool ist das denn bitte? Irgendwie, also ein bisschen Pipi Langstrumpf-mäßig. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und deswegen dachte ich, das Wort passt für mich irgendwie ganz gut zum Zeitgeist einerseits und auch irgendwie zu dem Thema, über das wir sprechen. Und letzter Punkt, dann höre ich auf. Was ich auch spannend finde, es gibt nämlich tatsächlich neben Delulu noch eine andere Variante davon und die ist Solulu. Hast du eine Idee, woher sich das ableitet?
Solulu?
Mhm.
Nee.
Von Solution. Und da geht es so ein bisschen darum, dass, also Delulu, es ist delusional und Solulu ist dann sozusagen so Solution-lösungsorientiert eigentlich im Prinzip. Also das ist eine Solulu, eine Lösung für vielleicht ein Problem, wobei ich, ja, das Wort habe ich jetzt noch nicht so häufig gehört, aber irgendwie finde ich das auch ganz spannend, was dann auch so in die Richtung Empowerment geht, weil die Welt ja irgendwie ganz schön, ja, beschissen einfach ist und sich das irgendwie dazu so als Gegenargument irgendwie deuten ließe.
Ja, interessant. Ich habe so mir fallen gleich zwei Sachen ein, hat gar nichts mit dem zu tun, was ich gesagt habe, aber dieser Zustand der Welt und wie wir uns in dieser Welt begreifen und in Richtung Utopie gehend, also jetzt geht's los, ich komme da auch gleich noch zu, habe ich ein schönes Buch letztes Jahr entdeckt von Isabella Herrmann. Da geht es um Antidystopien. Und es geht darum, dass sie sagt, Utopien, das holt viele Menschen nicht mehr ab. So, wir werden permanent bombardiert mit Informationen darüber, wie scheiße die Welt ist und wie dystopisch gerade sich alles entwickelt. Vielleicht machen wir das mal ein bisschen anders. Es wird dystopischer, aber wir versuchen es nicht so dystopisch werden zu lassen und versuchen das Beste rauszuholen, was wir können. Und da dachte ich gerade auch so dieses Delulu, Solulu, so, also gucken, wie sind die Wege von jetzt in die Utopie?
Ich finde es total spannend. Ich bin gerade total hängen geblieben an dem Begriff Antidystopie, weil ich dachte, also wäre das nicht eine Utopie oder ist eine Utopie sozusagen nochmal was on top? Also so ein bisschen wie, es gibt Realisten, Optimisten und Pessimisten und sind dann wo passen da sozusagen die Utopisten rein? Also ist dann eine Antidystopie schon eine Utopie oder ist das eine Unterstufe davon?
Das ist auch eine sehr gute Frage. Ich wusste, es wird heute ein bisschen komplex, aber ist ja auch okay. Weil ich glaube, so Antidystopie ist ein Versuch, vielleicht mit einem pessimistischen Realismus zu sagen, die Welt wird zwar schlechter, aber ich versuche es mir trotzdem so gut wie möglich zu machen mit den Möglichkeiten, die ich habe und diese Erzählungen. Ich nehme es ernst, wie scheiße es ist, aber ich will es nicht, dass es wirklich passiert. Und Utopie geht, glaube ich, eher nochmal von so einem Idealzustand aus und so könnte die Welt so schön sein. Und deswegen ist das wahrscheinlich, ich sag mal, eher träumerisch und das andere ist vielleicht eher pessimistisch-realistisch, würde ich jetzt sagen.
Utopien sind halt einfach Delulu und deswegen passen sie vielleicht auch einfach nicht mehr so ganz in den Zeitgeist rein.
Ja, deswegen versuche ich ja auch gerade Utopie anders anzugehen und mit dem Jetzt geht's los ist ja auch ein bisschen schon die Richtung, weil ich kannte natürlich die Frage, die kommt und habe mir auch schon überlegt, oh, wie kann ich dann spontan was antworten, was mir dann gerade kommt, weil ich natürlich in der Vorbereitung auch gedacht habe, so, ah nein, jetzt kommt mir ja schon ein Wort, ob mir das dann wiederkommt in dem Moment und ich beim ersten Mal dachte ich auch tatsächlich natürlich an Präfiguration, worüber wir auch schon gesprochen hatten, weil das ja mit Utopien zusammenhängt und dieser Weg dahin, da ist eben die Präfiguration, was ich sehr interessant finde, auch im weiter darüber nachzudenken.
Jetzt musst du uns einmal erklären. Ich glaube, also ich bin auf jeden Fall auf dieses Wort zum ersten Mal gestoßen, als du mir eine E-Mail geschrieben hast. Als Podcast-Hörer, darüber sind wir in Kontakt gekommen. Und da hast du mir erzählt, dass du eben zu Präfiguration forscht. Sollen wir jetzt schon den Sprung dahin wagen oder greife ich dann zu viel vorweg?
Weiß ich nicht. Ist es zu schnell? Vom Jetzt geht's los, vielleicht noch einen Schritt davor. Weil ich habe mir auch überlegt, für Menschen, die sich jetzt noch nicht so viel damit beschäftigen und das Wort auch noch zu abstrakt ist, warum sich überhaupt jetzt mit so einem neuen Wort beschäftigen? Warum nehmen wir nicht einfach Utopie oder wir haben auch die Dystopie, wir haben Delulu und Zolulu, warum jetzt nochmal ein neues Wort irgendwie einführen? Und ich dachte mir, naja, irgendwie die Welt verändert sich ja permanent und wir können uns die Frage stellen, wollen wir das? Aber die Frage ist eigentlich egal, weil die Welt wird sich eh verändern. Und dann, wenn ich das aber nicht möchte, wie sich die Welt gerade entwickelt, und ich glaube, so geht es ja vielen Menschen gerade, dann ist die Frage, was tue ich da? Und da gibt es viele Konzepte, nach denen Menschen ja jetzt auch schon handeln, wie sie sich organisieren und sagen, so, das möchte ich erreichen und die sind dann aktivistisch unterwegs oder irgendwie in politischen Diskurs unterwegs, Menschen gehen wählen, das mache ich jetzt auch schon ein paar Jahre, aber ich glaube, das reicht irgendwie nicht aus, um darüber nachzudenken, ja, Demokratie ist echt gerade in Bedrängnis und sich positive Zukünfte vorzustellen bei allem, was gerade passiert mit den Multikrisen, Klima und politisch und so weiter, mega schwer, sich irgendwie positive Zukünfte vorzustellen.
Ich habe tatsächlich, wo du das gerade sagst, ich habe in der Vorbereitung mal geguckt, es gibt ja immer mal wieder so Umfragen, wie Menschen in die Zukunft schauen. Es gibt eine relativ aktuelle Allensbach-Umfrage von Ende letzten Jahr und da ist rausgekommen, dass ungefähr ein Drittel sich nicht vorstellen kann, dass Deutschland in sich in den nächsten 10 Jahren positiv entwickelt. Und das fand ich schon heftig, also 29%, ein Drittel können sich das nicht vorstellen, dass es in eine positive Richtung zumindest für Deutschland geht. Wie ist das bei dir, wenn du so eine Zahl hörst? Motiviert dich das eher so im Sinne von, oh, das müssen wir angehen, oder bist du dann davon auch eher so ein bisschen entmutigt?
Ich glaube, ich bin da in einem anderen Modus gerade unterwegs und das hat mit der Beschäftigung mit Präfiguration zu tun. Ich würde mich als langjährigen Aktivist, also ich bin nicht nur Forscher, ich bin auch Aktivist, ich bin politischer Mensch und auch verstehe mich als Künstler, also vielfältig in der Welt unterwegs und habe mich sehr viel dafür eingesetzt, dass die Zustände der Welt nicht noch schlimmer werden und sei es jetzt irgendwie im Bereich Antifaschismus oder Klimaaktivismus oder für Queere und Transrechte auf die Straße zu gehen. Das war immer wieder empowernd, mit Menschen zusammen für gemeinsame Anliegen auf die Straße zu gehen. Aber dann Jahr für Jahr zu sehen, es wird trotzdem immer beschissener und immer mehr Menschen werden gewalttätiger und Regierungen werden autoritärer. Das hat mir schon auch viel Energie genommen und ich habe überlegt, wie geht's jetzt mit meinem persönlichen Aktivismus weiter, weil ich mir auch nicht mehr vorstellen konnte, dass das nochmal besser wird. Irgendwann habe ich, glaube ich, verstanden, das wird nicht mehr besser. Das heißt aber dann nichts mehr tun, sondern die Frage ist, ja, und wie ab jetzt weiter? Und da bin ich eben irgendwie auf die Präfiguration über Paul Sörensen, der ein schönes Einführungsbuch geschrieben hat, und Alisa Starodub, Lasst es glitzern, lasst es knallen, politische Utopie für die Theorie oder für die Praxis. Der Titel, ich habe ihn jetzt, glaube ich, ein bisschen verbaselt, die mir echt eine neue Perspektive darauf gegeben haben, okay, wenn wir das nicht mehr glauben, dass die Welt besser wird, wie können wir trotzdem irgendwie ein gemeinsames Handeln kommen, was irgendwie auch einen utopischen Charakter hat. Und im Präfigurativen gibt's schöne Elemente, die ich schon, glaube ich, ohne den Begriff gekannt zu haben, seit 10 Jahren, so handele ich schon und so bin ich schon mit Menschen in Gemeinschaften unterwegs, wie wir uns organisieren, wie wir miteinander umgehen, welche Werte uns wichtig sind. Und jetzt habe ich so einen schönen Begriff und Konzepte, die damit verbunden sind und das beflügelt mich irgendwie, weil ich habe da irgendwie jetzt einen Zugang, das ist irgendwie ein Konzept, das ist relativ offen, das lässt sich mit vielem verbinden und deswegen macht mir das einfach so Spaß, darüber nachzudenken, darüber zu reden und ich habe ja hier auch meine Literatur dabei, da auch ganz viel zu lesen.
Ich finde das auf jeden Fall total interessant, was du erzählst, weil bei mir gab es auf jeden Fall auch diesen Moment, wo ich gemerkt habe, diese Auseinandersetzung, also es gibt ja auch so bestimmte Begriffe, würde ich mal sagen, wir bewegen uns in einer ähnlichen Bubble, nicht der gleichen. Ich bin weniger akademisch unterwegs, aber trotzdem solche Begriffe wie Zukunft denken, Zukunft gestalten oder Zukünfte und Utopien und solche Begriffe. Ich habe irgendwann gemerkt, als ich mich damit länger auseinandergesetzt habe vor ein paar Jahren, dass ich so ein bisschen müde geworden bin, dass ich das Gefühl hatte, dass es sich, also ich würde jetzt nicht sagen, so weit gehen zu sagen, es lohnt sich nicht mehr damit zu beschäftigen, weil das wäre umsonst, das stimmt nicht. Aber diese Begeisterung, die so einige Bücher, die ich gelesen habe, wie Zukunftskunst, die haben mich auf einmal, das hat mich nicht mehr angezogen, weil ich gemerkt habe, ich werde müde und weil ich das Gefühl habe, es bewegt sich eben in eine andere Richtung. Und deswegen bin ich umso gespannter, was du da irgendwie mitgebracht hast mit der Präfiguration. Keine Sorge, wir lösen das auch gleich noch auf. Wir haben einfach einen sehr langen Cliffhanger. Aber genau, deswegen, ob das irgendwie ein Ansatz ist, der vielleicht einem das Gefühl gibt, okay, ich kann trotzdem irgendwie in dieser Welt, die in vielerlei Hinsicht sich in andere Richtung entwickelt, als man sich vielleicht wünscht, trotzdem etwas bewirken. Weil es geht ja viel um Selbstwirksamkeit irgendwo in der Welt. Oder was, genau, das wäre so eine Frage auch noch an dich. Gab es irgendwie einen Moment, wo du gemerkt hast, weil du ja auch viel akademisch irgendwie unterwegs bist, du hast unter anderem Philosophie studiert, richtig?
Ja.
Genau. Was noch?
Ich habe auch mal Betriebswirtschaftslehre studiert.
Lol, ich auch. Was hat es dich begeistert?
Null.
Ja, same. Lustig.
Und weil du sagst, so in der akademischen Welt unterwegs zu sein, ich glaube jetzt so als ArbeiterInnenkind, auch irgendwie vom Lande eher kommt, aus der Kleinstadt, sich irgendwie diesen akademischen Bildungsweg dann zu begeben, hat mich lange Zeit irgendwie auch beschäftigt gehalten so, mit so Aufstiegsversprechen. Und irgendwann habe ich auch gemerkt, so ja, nee, also da das ist es noch nicht so. Und dann in der Philosophie habe ich gemerkt, da werden wenigstens spannendere Fragen gestellt und da werden die auch zugelassen, in der Betriebswirtschafts- und der Volkswirtschaftslehre eben an der Uni oft nicht. Und ich habe dann auch zwischen Bachelor und Master Pause gemacht und gearbeitet und verschiedene Sachen gemacht und habe auch meinen Philosophie-Master an der FU Berlin dann auch abgebrochen, weil ich auch gemerkt habe, so diese ganze Beschäftigung nur mit diesen akademischen Begriffen und Konzepten und Theorien und von allen möglichen Philosophen zu lesen, die man in Deutschland halt zu lesen hat, so das hat mich nicht inspiriert. So ein paar Namen nehme ich halt mit. Und zum Beispiel Deleuze ist ja auch was, was in dem Buch von Alissa Starodoub auch mit vorkommt. Und es gibt auch tolle Denker in der Philosophie, die mich heute begleiten. Aber es hat mich irgendwann auch mehr in die Praxis und eben in die Aktion gezogen. Und das Schöne an der Präfiguration ist eben, dass es eine aus der Praxis informierte Theoriebildung gibt. Also ich versuche, in dem, wie ich mich mit anderen Menschen zusammen politisch betätige, auch die Theorie und die Konzepte dahinter weiterzuentwickeln, die auch natürlich nicht komplett abgrenzbar sind, ob die jetzt rein anarchistisch oder auch kommunistisch, sozialistisch. Man kann sicher auch das, was in der Präfiguration beschreibbar ist, mit anderen Konzepten beschreiben, aber die Präfiguration ist aus meiner Sicht nicht so abgeschlossen und hat auch nicht so die Tendenz, irgendwann dogmatisch zu werden, wie ich das oft auch in politischen Gesprächen mit Leuten bemerkt habe, die halt irgendwie in irgendeiner Organisation oder Partei drin sind und da ist es ganz schwer zu sagen, ja, ein paar Sachen teile ich, aber hier und da könnten wir das nochmal anders angucken, so ja, das geht nicht und das hat auch was mit meiner anarchistischen Prägung zu tun der letzten 10 Jahre, dass ich ganz stark darauf gucke, dass Mittel und Zweck zusammenpassen, also das, was ich in der Welt erreichen will, möchte ich nicht mit Mitteln erreichen, die meinen Werten widersprechend sind. Also wenn ich Menschen nicht gut behandle, dann brauche ich auch nicht auf eine bessere Welt zu arbeiten, während ich Menschen schlecht behandle. So, das geht für mich nicht zusammen. Und das kann man, glaube ich, in so präfigurativen Handeln besser abdecken.
Okay, dann müssen wir dann das jetzt aber rein, auch mal. Oder? Was denn?
Dann jetzt rein.
Rein da, ich würde auch sagen, jetzt geht's los. Genau, also inwiefern hängt denn jetzt dieser Begriff, dieser weirde Begriff mit Utopie zusammen? Vielleicht das als erster Schritt. Was ist das für ein Begriff?
Also es hängt mit Utopie dahingehend zusammen, dass es auch einen Weg in eine andere, in der Regel bessere, wünschenswerte Zukunft aufzeigt. Also die Utopie ist eigentlich in der Präfiguration mit inbegriffen. Nur nicht als ferner Zustand in der Zukunft irgendwann oder als ein Ort, Utopos, ein Nichtort, den es halt eigentlich gar nicht gibt, den wir uns vorstellen können, sondern eher als konkrete Utopie. Also in den Büchern, die ich teilweise jetzt ja schon genannt habe, werden auch die verschiedenen Konzepte von wie man Utopien beschreibt mit aufgegriffen, weil natürlich auch Präfiguration mit dem arbeitet, was eine Utopie ausmacht. Eine Zukunft, die ich mir vorstelle, die irgendwie für mich angenehm ist, wohlwollend, erstrebenswert, wo Menschen auf ihre Bedürfnisse achten, wo vielleicht auch Thema Antidystopien, nicht Profitinteressen oder Gewalt und Leid einfach akzeptiert werden, sondern ich versuche jetzt, und das ist das Schöne an der Präfiguration, vom Hier und Jetzt zu schauen, wie komme ich in diese utopische oder utopischere Zukunft so? Und ich überlege mir auch, wie ist der Weg dahin? Und ich baue diesen Weg auch selber und ich baue vielleicht auch die Vehikel, die ich dafür brauche, um dahin zu kommen selber. Und ich überlege mir, mit welchen Werkzeugen komme ich dahin? Und vielleicht muss ich die mir auch selber bauen. Und ganz wichtig ist auch eben dieses Wie. Also wie gehen wir währenddessen miteinander um, wenn wir vielleicht auch feststellen auf dem Weg in die Utopie, naja, jetzt merken wir, bestimmte Sachen, die wir uns ausgedacht haben, funktionieren gerade nicht so gut. Oder der Mensch hat sich jetzt irgendwie so verhalten, finde ich nicht okay. Oder da haben wir jetzt das erreicht, aber das fühlt sich irgendwie nicht so richtig an. Darüber dann zu sprechen und das anzupassen. Und das ist etwas, was eben die präfigurative Handlung ausmacht, dass wir versuchen, unsere Beziehungsformen möglichst horizontal zu gestalten, dass alle gleichgewichtig miteinander sprechen können. Und in meiner Forschung versuche ich auch da weiter darüber nachzudenken, mit welchen Startvoraussetzungen gehen wir eigentlich in dieses präfigurative Handeln, also mit welchen Privilegien, mit welcher Positionierung in der Welt. Und da gibt es auch ein Buch von Sophia Gradin oder Gradin und Paul Rexted, die auch zu Prefigurative Politics geschrieben haben, die auch beschreiben, dass die präfigurative politische Theorie und Praxis auch stark informiert ist von feministischer oder von queerer Theorie, weil eben genau dort auch eine andere Sichtweise auf die Welt und Werte gelebt werden, die dann Menschen aufzeigen, ah, so kann es anders sein und ja, lass uns doch mal gucken, wie wir da hinkommen.
Weißt du, woran ich gerade gedacht habe? Häufig ist es ja auch so, weil wir eben auch kurz über Philosophie gesprochen haben, wenn man jetzt so ein bisschen in die Historie zurückschaut, waren es ja meistens Männer, die Utopien entworfen haben, ob das jetzt Thomas Morus ist oder Francis Bacon oder ob das Platon ist. Natürlich gibt es auch ein paar weibliche Philosophinnen, die sich damit beschäftigt haben, irgendwie Donna Hathaway, aber insgesamt waren die quasi großen Utopien meistens von Männern entworfen und wenn man sich das genauer nochmal anschaut, waren sie häufig auch eher autoritär gedacht, also eben nicht also antihierarchisch und gleichberechtigt, sondern in bestimmten Formen immer noch sehr daran gebunden, dass eine Person eine genaue moralische Vorstellung auch davon hat, wie eine bessere Welt auszusehen hat und gar nicht unbedingt so gedacht, dass die Menschen gemeinsam entscheiden, wie diese Welt aussehen könnte. Und davon ausgehend habe ich mir die Frage gestellt, brauchen wir überhaupt, also ist das vielleicht auch mit ein Grund, warum es so eine Art vielleicht sogar Abneigung gegen Utopien aktuell gibt, weil wir sie vielleicht auch gar nicht brauchen, diese großen Vorstellungen von die Welt könnte anders sein, sondern eher kleine, vielleicht auch sich widersprechende, unterschiedliche eben Präfigurationen.
Ich würde es anders nochmal aufgreifen, wenn ich den Gedanken richtig verfolge, im Lautdenken, dass das, was Präfiguration mit mir macht, die Beschäftigung damit, ich glaube, das ist, was auch andere Leute, was anderen Leuten passiert, wenn ich jetzt auch ja vermehrt mit Menschen auch in meinem Bekanntenkreis und in meinen Netzwerken spreche, die das auch noch nicht kennen, dass es einen Motivationseffekt hat. Also dieses, das ist noch unbedarft, es ist noch neu und das, was du sagst, kann im Rahmen dessen besprochen werden. Also was funktioniert für Menschen gerade und was funktioniert nicht? Wo braucht es vielleicht etwas Neues und wo wollen wir sagen, nee, das wollen wir nicht mehr. Dass immer diese Männer das irgendwie vorgeben und glauben, alles besser zu wissen. Na, das Problem sind nicht Männer an sich, sondern wie manche Menschen Männlichkeit verstehen und wie Diskurse funktionieren und wie Systeme gebaut wurden in patriarchalen Vorstellungen und das kritisch zu hinterfragen, ist eine Grundvoraussetzung ja auch, um im Präfigurativen voranzukommen, weil es auch auf jeden Fall ein experimenteller Prozess ist, zu schauen, okay, wenn wir doch feststellen, so wie es jetzt gerade ist, wie die Institutionen funktionieren, also auch die demokratischen Institutionen in Deutschland, weltweit, nach kapitalistischen Kriterien wird dort vermeintlich demokratisch entschieden, was das ist, was die Menschen gerade brauchen. Und viele Menschen sagen, das glaube ich nicht, dass das so ist. Sie sehen aber keine Wege. Du hast eingangs auch gesagt, so was hat das mit Selbstwirksamkeit zu tun oder auch Selbstermächtigung zu tun. Wege dahin, wie Mensch sich organisieren kann, um was anders zu machen. Und sowas wie Deutsche Wohnen und Co. enteignen, hätte ich auch vor 5 Jahren noch gesagt, ein utopisches Unterfangen. Es wird sich niemals eine Mehrheit dafür finden, dass man enteignet. Und das ist passiert. Das heißt, Menschen merken, aha, wenn man sich zusammentut, krass, da kann man ja echt was erreichen. Und dann kommt wieder die Desillusionierung. Oh nee, jetzt verschleppen die das seit Jahren in der Regierung, dass das passiert. Okay, nee, dann schreiben wir jetzt halt irgendwie ein Gesetz und machen das wieder selber. Und in der Präfiguration hat das Handeln auch einen, das nennt sich dann doppelten Bildgebungscharakter. Das heißt, ich bilde mich währenddessen weiter als Mensch in einer Gemeinschaft. Wir informieren uns gegenseitig. Aber ich kann auch Vorbild sein in meinem Verhalten gegenüber anderen. Also ich bin auch in der Bildung unterwegs und als Dozent und ich merke halt auch, wie ich meine Männlichkeit performe. Das macht was mit jungen Menschen, mit jungen Männern. Ich muss mit denen gar nicht irgendwie einen kritischen Männlichkeitsworkshop machen, aber einfach, wie ich dann darüber spreche, wie ich als Mensch, als Mann in der Welt bin, wie ich das reflektiere, das hat schon irgendwas, was mit anderen Menschen wieder was macht. Und genauso weiß ich ganz viel von dem, was ich weiß, auch nur, weil bestimmte Menschen Diskriminierungserfahrungen gemacht haben, weil sie in der Welt unterwegs sind und weniger Privilegien hatten als ich. Und das zu ändern, kann ich teilweise aus meiner weiß-männlich mit deutschem Pass ausgestatteten Perspektive gar nicht so gut entscheiden, weil ich gar nicht weiß, wie sich das anfühlt, ohne einen deutschen Pass in Deutschland unterwegs zu sein, als schwarze Frau. Ich kann diese Erfahrung nie machen und deswegen kann ich nur von denen lernen und dann können wir zusammen überlegen, wie wollen wir die Welt zusammen verändern. Das birgt Konflikte mit sich, was noch ein weiterer Aspekt ist meiner aktuellen Forschung, wie wir die Konflikte eigentlich miteinander bearbeiten, die auch in diesem Sprechen über Utopien oder über politische Vorstellungen auch dann mit drin sind.
Ich finde, da sprichst du auch nochmal einen spannenden Punkt an, weil Utopie klingt auch immer so nach einem konfliktfreien Ort. Also sozusagen so, wir haben eine bessere Welt erschaffen und jetzt ist alles gut. Friede, Freude, Eierkuchen, jetzt brauchen wir uns um nichts mehr kümmern. Aber so ist es ja in der Realität eben nicht. Vielleicht noch ein kleiner Disclaimer zwischendrin für alle, die dachten, sie müssen jetzt alle Bücher und Namen mitschreiben, weil du hast natürlich sehr, sehr viele Namen gerade schon erwähnt. Ich werde die natürlich alle irgendwie in die Shownotes packen. Dann müsst ihr die nicht nachrecherchieren. Und ich bleib trotzdem noch mal ganz kurz beim Begriff Utopie, beziehungsweise versuche da eine Brücke noch mal zu schlagen. Wenn Utopie ein Nichtort ist und die Präfiguration daran anknüpft, aber eben im Jetzt anfängt, dann ist sie eine Art weitergedacht der Utopie? Also versucht sie sozusagen ins Reale zu übersetzen? Und wenn ja, wie sieht das ganz konkret aus? Also wie kann ich mir das irgendwie vorstellen? Weil der Begriff ist für mich auf jeden Fall, es ist jetzt für mich verständlicher geworden, was sozusagen Präfiguration will. Aber dieser sehr abstrakte, komplizierte Begriff, darunter kann ich mir sozusagen noch nicht irgendwie vorstellen, wie das in der Praxis funktioniert. Also gibt es da irgendwie so Beispiele?
Ja, ist ein sehr guter Punkt. Also es gibt auch Menschen, die sagen, ja, sowas wie Real Utopias, das holt sozusagen den Nichtort der Vorstellung in das konkrete Erfahrbare. Was das genau ist, das versuche ich auch gerade zu erforschen und ich mache auch gerade so ein Projekt mit Menschen so präfigurativ schreiben, wo wir alle versuchen auch unsere Vorstellung, Gedanken mal zu, also in Worten zumindest mal materialisieren, die sind aber auch gespeist aus Erfahrung. Da kann jeder Mensch mitmachen. Ich freue mich, wenn Menschen da zusammen mit mir denken, weil ich kann aus meiner Perspektive sagen, ich habe manchmal schon tatsächlich das Gefühl gehabt, ich erlebe das gerade. Und das war in der Regel in Aktion des Protests, wo man zusammen gesagt hat, so, wir wollen jetzt für Antifaschismus auf die Straße gehen und wie wir uns darauf vorbereiten, wie wir uns an der Aktion verhalten, wie wir solidarisch miteinander sind, wie wir aufpassen, dass es allen gut geht, das hat für mich alles schon was mit dieser Utopie zu tun und das erlebe ich dann auch auf Festivals, auf Musik- und Techno-Festivals, aber auch in irgendwelchen Hausprojekten, wo Menschen sagen, hey, wir bauen uns da irgendwie unsere Utopie im Kleinen auf. Solange es nicht da stehen bleibt und die Menschen nur noch sich um sich selber drehen, dann ist es ja auch wieder total schön, das erfahren zu können, dass wie Menschen einen Ort miteinander teilen, wie sie dort Entscheidungen treffen, wie sie Essen verteilen, wie sie die Fürsorgearbeit untereinander aufteilen, wie Kinder und Menschen unterschiedliche Generationen und Herkunft zusammenleben können. Das ist für mich dann erfahrbare Utopie im Kleinen. Und das Schöne in der Präfiguration ist eben, dass man genau versucht, diese Erfahrung gemeinschaftlich zu reflektieren Und daraus die Theorie zu bilden, die nicht fertig ist, weil sie kann sich auch wieder ändern, wenn wir feststellen, okay, wenn die Zustände sich noch weiter verschlechtern und die AfD dann tatsächlich irgendwann mit auch in der Regierung ist, man weiß es ja nicht, dann sind die Ausgangsvoraussetzungen für gemeinschaftliches Handeln wieder andere. Was aber nicht heißt, dass die Utopien aufhören zu existieren, sondern die sind dann vielleicht dann einfach woanders zu finden. Und da ist es bisher sehr produktiv, mit Präfiguration zu arbeiten, weil er, wie gesagt, noch nicht so belastet ist und die meisten Menschen erstmal neugierig sind. Ja, was ist denn das?
Ich habe auch gerade gedacht, genau, weil du gesagt hast, wenn die Leute sich nicht nur um sich selber drehen, weil das ist ja manchmal dann auch, habe ich den Eindruck, erstmal braucht es ja häufig eine begrenzte Gruppe an Menschen, die sich mit etwas befassen, die etwas verändern wollen, vielleicht auch erstmal im Kleinen, in der Nachbarschaft, in der Familie, wie auch immer. Und die Frage ist dann, schafft es sozusagen eine solche, vielleicht präfigurative Gemeinschaft, über sozusagen diese eigene Blase, Bubble hinaus etwas zu verändern? Oder ist das vielleicht auch, also ist das nicht notwendig? Wie bewertest du das oder wie, was denkst du da?
Das ist für mich eine der größten Fragen. Man nennt das ja auch in so Transformationstheorie, glaube ich, dann irgendwie so Skalierbarkeit.
Das kenne ich nur aus der BWL-Welt.
Aus der BWL
so,
auch vielleicht.
Groß raus.
Aus der Innovationstheorie, wie auch immer. Ja, ich weiß es nicht so genau, weil ich kann es gerade nicht wirklich sehen in der Welt, dass Menschen sich in so großen oder in größeren Zusammenhängen zusammenfinden, um gemeinschaftlich aktiv zu werden, weil es wird dann immer schwieriger, miteinander noch zu verhandeln und die Prozesse zu etablieren, die es braucht, damit viele Menschen zusammen Dinge entscheiden zu können. Und das ist ja dann so eine Umformung von Institutionen, die auch in Deutschland nicht so leicht stattfinden, weil am Ende hat man Polizei und man hat ganz viele Repressionsorgane vom Staat, die verhindern, dass Menschen den Status quo zu einer anderen Institution irgendwie umbauen. Und,
wobei das natürlich auch theoretisch in alle Richtungen gehen könnte.
Es kann in alle Richtungen gehen.
Zum Teil ist es ja, also genau, also weil du gerade erwähnt hast, es dient einerseits dem Schutz, aber natürlich nicht nur dem Schutz, sondern es ist quasi komplexer, als es verhindert nur, wollte ich damit sagen.
Genau, und das führt ja dann in so einen auch an die Präfiguration angedockten Bereich, jetzt irgendwie so revolutionstheoretische Überlegungen vorzunehmen, so okay, wie lässt sich eigentlich ein Staat transformieren? Das sind ja dann Fragen, wie können sich so größere Zusammenhänge bilden, weil ich glaube, im Kleinen fängt es an, wie wir miteinander umgehen, und je größer es wird, desto schwieriger wird es ja auch, das zu organisieren. Und da sehen wir die Beispiele, wo auch Bini Adamczyk ja in beziehungsweise Revolution auch versucht hat nachzuspüren, okay, wie war das in vergangenen Revolutionen, was ist da passiert und warum hat sich nach den Revolutionen nicht unbedingt tatsächlich eine bessere Gesellschaft eingestellt, was sich Menschen ja vielleicht auch versprochen haben, von warum sie sich revolutionär betätigt haben.
Gibt es da nicht irgendwas, dieses Revolution frisst sich selbst auf oder so ähnlich? Irgend so ein Sprichwort gibt es da, ich bin schlecht in Sprichwörtern. Aber
genau, und genau das ist auch das, wenn wir nicht jetzt schon einüben, wie wir miteinander anders umgehen wollen, dann glaube ich auch nicht, dass wenn man sich jetzt, wenn man an die RAF oder irgendwelche anderen linksradikalen Gruppen denkt, mit denen ich eher sympathisiere natürlich als mit irgendwelchen rechtsextremistischen Gruppen, das versteht sich von selbst, dass wenn wir sagen, okay, wir machen jetzt die Revolution und danach ist alles besser, die Menschen haben ja noch gar nicht gelernt, wie wir dann anders miteinander umgehen. Ja, was ich mich gerade frage, weil wir jetzt ja sehr tief da reingehen, auch in politisch-philosophische Gedanken und man dann auch vielleicht dann tatsächlich wieder den Bezug irgendwie zu unserer gemeinschaftlichen Praxis oder zu unserem Gespräch verlieren, ist, wie wir das zusammen lernen können. Also wie du auch jetzt, wo du mit mir sprichst oder mir auch Fragen stellst, in deinem Leben sagst, okay, ja, was davon kann ich denn eigentlich vielleicht schon umsetzen jetzt und was kann ich noch nicht und wie schaffen wir das, die Bedingungen dafür zu schaffen, dass wir von und miteinander lernen können und es nicht darum geht, wer weiß jetzt was besser und die Person soll das dann machen, sondern ja, nee, vielleicht können wir ja alle voneinander mehr lernen und das bringt uns näher zusammen, statt dass wir diese Spaltung, die wir auch in der Gesellschaft erleben, weiter nur beobachten. Also sehr lange Frage, aber vielleicht kannst du
ja
irgendwie.
Mein erster Gedanke war, ja, lass doch einfach mal den Kapitalismus abschaffen, dann haben wir mehr Zeit.
Okay, check.
Ja, also ja, das ist natürlich auch alles ein bisschen dann zu leicht gedacht, aber genau, es braucht natürlich überhaupt irgendwie einfach, damit wir voneinander lernen können, irgendwie Räume dafür. Und ich würde sagen schon, dass die ja, die letzten Jahre, Jahrzehnte gezeigt haben, dass diese Räume halt mehr und mehr verschwinden. Also in meiner Traumvorstellung irgendwie gibt es die Möglichkeit, ich habe letztens irgend so ein Reel auf Insta gesehen, wo ein Kindergarten und ein Altersheim oder Seniorenheim quasi zusammengelegt wurden, also beziehungsweise die verbringen eben miteinander Zeit. Und das ist für mich irgendwie ein schönes Beispiel von voneinander lernen, dass das halt nicht so separat gedacht wird nach dem Motto, wir sind im Kindergarten und da, beziehungsweise auch irgendwie, wir wachsen in der quasi Zitadelle Familie auf, irgendwie so quasi Eltern, Kind und dann kommt das Kind vielleicht in den Kindergarten, danach in die Schule und alles ist so separat voneinander, sondern im besten Fall ist es quasi irgendwie fluid und dass man eben lebenslang, auch wenn das jetzt pathetisch ist, aber lebenslang lernt, voneinander, miteinander. Und das passiert aktuell eben eher wenig. Auch das sind für mich tendenziell utopische Orte, an denen so generationsübergreifendes Wohnen stattfindet, auch inklusiv. Also ich war zum Beispiel in einem inklusiven Kindergarten hier die Straße gegenüber und das war das Beste, was mir hätte passieren können. Das war großartig, weil man von Anfang an mit einer gewissen Selbstverständlichkeit miteinander umgeht, weil man merkt, man kann total viel voneinander lernen, wenn eine Person eben zum Beispiel nicht hören kann oder nicht sehen kann oder eben im Rollstuhl sitzt. Und das, finde ich, sollte an viel mehr Orten selbstverständlich sein. Oder da denke ich häufig, sowas würde ich gerne mit ermöglichen. Und dann turns out, mir fehlt häufig, oder ich, was heißt mir fehlt? Doch, mir fehlt die Zeit zum Teil. Also das ist irgendwie dann am Ende die triste Realität.
Ja, und genau darum würde es dann ja auch gehen, dass wir uns regelmäßig treffen. Man nennt es dann Plenum oder Meeting oder wie auch immer. Ja, um das zu reflektieren, weil ich glaube, es gibt von einigen Menschen so die Abneigung, so, ja, wir müssen so sprechen, nur treffen, um miteinander zu sprechen, passiert ja nichts. Und dann gibt es Menschen, die sagen, naja, aber wir müssen einfach mehr miteinander sprechen, aber die kommen nicht so ins Machen. So, und ich glaube, da ist es spannend zu gucken, wie wir da Wege finden, dass wir genau, was du sagst, diese Orte und diese Gespräche so führen, dass die zielführend sind, dass die Leute nicht entweder danach desillusioniert rausgehen.
Sag einfach Delulu.
Delulu rausgehen, sondern vielleicht eher Solulu rausgehen. Es geht auch tatsächlich genau darum, im Experimentellen zusammen zu gucken, na, was klappt denn schon und was klappt noch nicht? Welche Hierarchien gibt es zwischen uns beiden oder mit den Leuten, die noch dabei waren? Wie hat sich das angefühlt, das zusammen zu machen? Was haben wir vielleicht dabei gelernt? Wie waren unsere solidarischen Bezugsweise? Wie sind wir mit den Widersprüchen umgegangen, die uns dabei begleitet haben? Und wenn wir dann drauf schauen, da sind irgendwie so ein paar Checkmarks, was so Präfiguration halt auch ausmacht, dann können wir es so nennen. Aber wir müssen es nicht, wir können es auch anders nennen. Da bin ich eigentlich völlig wertfrei. Hauptsache, es macht die Welt ein Stück weit besser.
Ich finde, das ist das perfekte Abschlusswort für diese Folge. Für mich war es auf jeden Fall eine große Freude, hier mit dir gemeinsam laut nachzudenken über Utopien, über Nicht-Dystopien oder Antidystopien und über diesen Begriff Präfiguration, der sich jetzt auf jeden Fall more sexy anfühlt, als ich am Anfang gedacht habe.
Ja, vielen Dank, hat viel Spaß gemacht.
Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, dass ihr aus dieser Folge vielleicht inspiriert rausgeht. Vielleicht habt ihr ein klitzekleines bisschen mehr Hoffnung, so wie ich. Und wenn ihr irgendetwas von dem nachlesen wollt, von dem Thomas erzählt hat, dann findet ihr das alles in den Shownotes. Und ansonsten schreibt mir wahnsinnig gerne auch eure Gedanken zu diesem Thema oder zu einem anderen Thema, was euch interessiert. Ich freue mich auf jeden Fall, weil es ist immer schöner, irgendwie im Dialog miteinander zu sein, als einfach nur etwas raus ins Internet zu schicken und nie was zu hören. In dem Sinne freue ich mich und bis hoffentlich ganz bald im Sinneswandel-Podcast.